Ja, nochmal eine wunderschöne gute Morgen. Ja, die Kinder gehen in die Sonntagsschule und wir kommen unter Gottes Wort, natürlich die Kinder auch, ja. Und wir haben heute einen besonderen Morgen, erstmal durch die Kinder einsegnen und dann wiederum dürfen wir unter Gottes Wort kommen und dann wiederum haben wir heute noch Gemeinschaft miteinander im Raum hinter haben wir nach dem Gottesdienst dann noch einen gemeinsamen Kaffee, da haben wir dann wieder mal Zeit, ein bisschen viel mehr Austausch und da seid ihr alle herzlich eingeladen. Ja, wir wollen heute Morgen ein wenig darüber reden, wie wichtig es ist, dran zu bleiben und ich möchte mit einem Beispiel anfangen, Eltern und ihre Kinder, aber vorher möchte ich nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für diese heutige Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du uns Segen für uns vorbereitet hast. Danke, dass wir unter dein Wort kommen dürfen. Dass wir dein Wort gemeinsam studieren dürfen. Und Herr, in all dem sind wir abhängig von dir. Und wie der Psalmist betet, beten wir auch, Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja. Eltern erziehen ihre Kinder, christliche Eltern erziehen ihre Kinder mit einem Ziel, dass sie schlussendlich die Kinder auch Gott kennenlernen. Irgendwann auch erkennen, dass auch sie nicht vor Gott bestehen können ohne Gottes Gnade. Und dann auch diesen so wichtigen Schritt hin zu Gott, zu Christus machen. Viele Kinder, christliche Eltern treffen diese Entscheidung mit sehr jungem Alter. Teilweise so mit 5, 6, wenn ihr jetzt mich fragt, ja, wann hast du dich bekehrt? Ich muss euch sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich war immer schon gläubig, weil der Mensch ist ja eine Sünde geboren. Aber tatsächlich, durch gottesfürchtige Eltern, durch eine sehr behütete christliche und wo das Wort Gottes im Zentrum war, durfte ich aufwachsen. Und in junger Alter hat man erkannt, was Christus für eine vollbracht hat am Kreuz. Und es wurde ziemlich schnell ein Teil der kindlichen Glaube. Und der kindliche Glaube ist was Wunderbares. Ich merke es, meine eigenen Kinder, wenn sie 6, 7 sind oder wenn sie 20 sind. Mit 6, 7, sie glauben und sie wissen, wo es hingeht. Sie glauben und sie freuen sich, einmal beim Herrn zu sein. Mit 20 beginnt oder das beginnt schon viel früher, so mit 16, 14. Dann beginnt so, ja, wir wollen noch dies und jenes. Ich will mein Berufsleben noch, ich will noch heiraten, ich will noch Kinder bekommen, ich will noch Großvater werden. Keine Ahnung, was alles noch dazu kommt, ja. Man beginnt ganz anders zu denken und etwas fehlt. Diese Sehnsucht nach Gott. Das heißt nicht, dass die Sehnsucht nicht da ist. Aber es ist eine andere Art Sehnsucht. Der kindliche Glaube, ich gebe ein kurzes Beispiel, ich glaube, das habe ich schon mal in der Gemeinde erzählt, wo meine Schwester ihre Tochter verloren hat, also sie ging mit 8, wurde sie in die ewige Heimat berufen, da habe ich meinen Sohn, der gleich alt war, nach der Schule gesagt, du, Gabriela ist heimgegangen. Da schaut er mich an und sagt, was, Gabriela darf schon bei Jesus sein und ich noch nicht? Kindliche Glaube. Kindliche Hoffnung, kindliche Zuversicht. Aber dann kommt es eben, sie werden erwachsen. Und da kommen viele Versuchungen hinein. Da kommt vieles hinein, wo man als Eltern sogar Angst hat, ja, haben sie damals wirklich geglaubt? Wie sind sie damals gestanden? Was ist da übrig geblieben? Und eine große Angst, die viele Eltern haben, ist, wird dieser Glaube auch befestigt? Oder wird es irgendwann einfach oberflächlich? Und dann nochmal dieser Ruf an uns alle. Gott hört Gebet. Wenn wir Kinder, Enkelkinder haben, die vielleicht heute den Weg nicht mehr mit Gott gehen. Vielleicht blicken wir zurück und wir sagen, ja, ich habe viele Fehler in der Erziehung gemacht. Ich habe zu wenig gebetet. Ich habe vielleicht meine Kinder zu wenig auch in die Gemeinde gebracht. Ich habe Entscheidungen getroffen, wo meine Kinder vielleicht negativ beeinflusst haben. Ja, Über all dies dürfen wir Buße tun, es hinter uns lassen und nach vorne schauen. Aber mit einem Gewissen, Gott hört Gebet. Wir dürfen weiterhin für unsere Kinder beten, egal wie alt sie sind. Auch wenn sie vielleicht 30, 40, 50 sind. Weil Gott ist ein hörender Gott. Und er hört unsere Gebete. Aber was jetzt eine Elia angeht und die alle anderen kleinen Kinder, die langsam in unsere Gemeinde kommen, Gott sei Dank, da müssen wir dranbleiben. Wir müssen sie im jungen Alter vor Gott bringen. Ich glaube, das machen die Eltern, die Großeltern, die Geschwister. Aber Geschwister, wir sind alle ein Teil dieser wunderbaren Auftrag. Lass uns nicht aufhören. Und nicht einmal in der Woche. Täglich unsere Kinder, auch die älteren Kinder, vor Gott zu bringen. Weil wir wissen, Gott lässt sie nicht allein. Ich darf es bezeugen aus unserer Gemeinde, damals vor 25 Jahren, wo ich dann in die Schweiz kam, dann erlebte mir eine Jugend in Dümmendorf, die nicht so positiv war. Da waren viele sehr stark von der Welt geprägt. Viele gingen sehr weltliche Wege. Und es kam eine Zeit, wo aus einer großen Jugend nicht mehr viel übrig geblieben sind. Das war eine kleine Schar von ungefähr 10 Jugendlichen. Und das war nicht so einfach. Weil man hat ihnen eigentlich diese Wahl gesetzt, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. So wie Elia es gemacht hat, dort auf dem Berg Karmel. Es gibt zwei Wege, Welt oder Ewigkeit, Christus. Und ja, viele wählten damals den falschen Weg. Aber wisst ihr, die Eltern haben nicht aufgehört zu beten. Die Gemeinde hat nicht aufgehört zu beten. Ich glaube, ich darf bezeugen, all diese Jugendlichen, die damals in die Welt gingen, alle kamen zurück. Das ist nicht, dass wir etwas gut gemacht haben. Es ist Gottes Gnade. Aber es war auch Gebete. Viele, viele Eltern, Großeltern, Geschwister im Glauben. So ist es. Und hört nicht auf. Wisst ihr, wenn wir nicht mehr beten für die, die vielleicht nicht im Glaube sind, dann setzen wir uns über Gott. Weil wir sagen vielleicht, ja, dieser ist unmöglich, dass er sich je bekehrt. Hoffnungsloser Fall. Aber auf diesen Moment setze ich mich über Gott selbst, weil bei Gott gibt es kein hoffnungsloser Fehler. Gibt es nicht. Und deshalb, lasst uns auch diesbezüglich einfach dranbleiben, Geschwister. Aber der Paulus, er hat auch so einen Kind im Glaube gehabt, ein Timotheus. Und für Paulus war es ein regelrechter Kampf um Timotheus. Nein, Timotheus ging nicht in die Welt. Timotheus stand sehr, sehr klar. Aber Paulus erkannte, auch Timotheus steht in Gefahr. Timotheus steht in Gefahr, einen Weg zu gehen, der Weg der geringste Widerstand heißt. Ein Weg, wo er bequem wird. Weil Timotheus, er war von seinem Wesen eher sensibel. Ja, wenn wir Stress haben, wenn viel auf uns zukommt, wie vielleicht viele Anfechtungen oder andere Geschwister, wo uns Probleme machen, wo merken wir es meistens? In unserem Magen, ja. Dann kommen so Bauchschmerzen. Und das ist ein typisches Zeichen, du hast Stress. Und tatsächlich, Timotheus hatte auch so Stress und Paulus gibt ihm den Rat, Achtung, sei nicht zu streng mit dir selbst, trink nicht nur Wasser, sondern misch doch das Wasser auch mit ein wenig Wein, so dass es dein Magen auch gut tun wird. Also es war eigentlich Paulus war kein Arzt, aber ein medizinischer Rat, ja, an Timotheus. Aber es zeigt ein wenig, dass er da sensibel war. Und das lesen wir auch in anderer Stelle, dass alles, was auf ihm zukam, dieser Dienst an der Gemeinde, war alles anders als einfach. Aber Paulus, als ein geistlicher Vater, geht dieser Anliegen nach. Und er begegnet an Timotheus in einem Brief, der zweite Timotheusbrief. Und dieser Brief, Geschwister, ist Einer der wichtigsten Briefe, Achtung, jeder Brief ist wichtig. Aber es ist ein wichtiger Brief, weil es ist eigentlich der letzte Brief, der Paulus schreibt. Und es ist ein Abschiedsbrief. Ein Abschiedsbrief an einen Mann Gottes, der den Auftrag erfüllen muss, der Gott ihm gegeben hat. Timotheus musste, das war das Ziel eines Paulus, eigentlich diese Aufgabe zu erfüllen, welche Paulus selbst auch ausgelebt hat. Also Paulus gab unter anderem an Timotheus den Stab weiter. Aber da erkannt Paulus, was ist, wenn Timotheus diesen Auftrag nicht ernst nimmt? Was ist, wenn er diesen Auftrag oberflächlich ausleben wird? Was wird geschehen, wenn jahrelange intensive Arbeit von heute auf morgen einfach über Bord geschmissen werden? Ja, wie werden sie über Bord geschmissen, wenn Timotheus sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich höre auf? Und ich glaube, das erleben auch viele christliche Kinder. Sie kommen in ein Alter hinein, wo auch Anfechtungen kommen, Pubertät-Anfechtungen. Der Welt bietet sehr vieles. Und auf einmal kommen dann so Entscheidungen auf sie zu. Und da gilt es für Eltern, sie mit Liebe, Geduld zu begegnen. Das ist das, was wir vielleicht nicht immer so machen. Für sie zu beten, aber sie auch mit dem biblischen, göttlichen Wahrheit zu konfrontieren. Und die Entscheid können wir schlussendlich nicht treffen für sie. Und Paulus erkennt, ich muss alles daran setzen, dass Timotheus erkennt, in welcher Situation er sich befindet. Nochmal, Timotheus war nicht in Gefahr, den Glauben über Bord zu schmeißen. Nein, das war er nicht. Aber der Gefahr war, den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, einfach über Bord zu schmeißen. Der Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, eher lässig auszuführen. Oberflächlich auszuführen. Nochmal, den Weg der geringeren Widerstand. Ist Widerstand im christlichen Leben gut? Sind Anfechtungen wichtig für das christliche Leben? Oh ja. Anfechtungen machen uns stark. Wenn wir fallen, das macht uns schwach. Aber Gott erlaubt Anfechtungen, und er hat uns alle Mittel gegeben, jede Anfechtung zu bestehen, weil jede bestandene Anfechtung macht uns noch stärker in Christus. Ja, lass uns zurück zu Timotheus gehen und wir öffnen 2. Timotheus Kapitel 2. Und Paulus hat eine sehr interessante Angehensweise. 2. Timotheus Kapitel 2, da lesen wir die Verse 1 bis 9. Und ich lese 1 bis 13. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertrauen treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegenkranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackermann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus dem Toten auferstanden ist nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich leide, erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgeboren sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Ist da aus Gottes Wort, und ich möchte gerne drei Punkte mit uns anschauen. Erstmal in Bezug auf Timotheus wollte ihm Paulus Timotheus drei Punkte klar machen. Erstmal, warum bist du der, der du bist in deiner Stellung vor Gott? Dann wiederum in den Dienst, wo Gott dich berufen hat, wie solltest du es ausrichten? Und dann, was war der primäre Ziel in diesem so wichtigen Dienst, welcher Timotheus von Gott bekommen hat? Wir müssen sehen, Timotheus, nochmal, Paulus nennt ihn unter anderem mein Kind im Glauben. Und wahrscheinlich bekehrte sich an Timotheus in der zweiten Missionsreise eines Paulus. Und so, Entschuldigung, in der ersten Missionsreise und in der zweiten Missionsreise nimmt Paulus ihn mit auf dem Weg. Und das war extrem wichtig, weil Timotheus hatte Vorbild im Glauben. Und das brauchen wir doch alle. Solche, die als Vorbild vorangehen. Das sind oft Eltern gegenüber ihren Kindern. Oder so sollte es sein. Oft sind das die Großeltern gegenüber ihren Kindern. Eltern haben oft nicht so viel Zeit, Arbeit und so weiter. Und Geschwister, die meisten von uns sind ja über 70. Viele von uns Großeltern, bin noch lange nicht so weit, ja. Aber das kann schneller passieren, als man denkt. Ja, der gute Sohn denkt zu heiraten nächstes Jahr und ja, auf einmal wird man Großeltern. Ja, das habt ihr auch erlebt. Auf einmal Großeltern. Und als Großeltern hat man eine Aufgabe, die anders ist als bei den Eltern. Eltern müssen erziehen. Ja, Großeltern können verwöhnen. Ja. Auch verwöhnen kann eben so eine Sache sein. Aber das hört man von vielen Kindern, wie sie ihre Großeltern lieben. Wie sie gern den Rat der Großeltern hören. Und oft sagen die Großeltern genau das Gleiche, was die Eltern auch gesagt haben. Ja. Aber oft hört man nicht auf Papa und Mama, aber sehr wohl auf den Großeltern. Und da sieht man, wie Familienleben von extremer Wichtigkeit ist. Enorme Wichtigkeit. Füreinander, miteinander, über mehrere Generationen. Füreinander da zu sein. Enkelkinder sollten keine Last sein, sondern ein Segen Gottes sein. Und wir sollten dementsprechend auch unseren Auftrag sehen gegenüber den Eltern, gegenüber die Kinder und Enkelkinder. Aber zurück, Timotheus, ein Kind im Glauben. Und als Kind im Glauben verstand, also Paulus sah Qualitäten, welche Timotheus hatte als ein junger Mann. Er hatte Qualitäten, welche die Gemeinde ja selbst bezeugte. Er ist in einem frommen Haus aufgewachsen. Von Großmutter und Mutter waren gläubig. So lesen wir. Lass uns sehen. Vers 5 von Kapitel 1. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Bin aber überzeugt auch in dir. Sehen wir, welche Linie des Segens er erlebte durch die Mutter und Großmutter? Gottesfürchtige Personen, die vorangingen. Und er sah dieses Vorbild und ging den gleichen Weg. Und so war Paulus für Timotheus. Als der voranging. Und in Paulus sah Timotheus ein geistlicher Vater. Er sah, wie er im Dienst kämpft. Er sah seinen Leidensweg und trotzdem die Freude im Herrn. Er erlebte, wie er trotz Schmerz, Leid, Verfolgung überall dem Herrn dient. Die Freude im Herrn hat. Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Das war nicht eine Freude, der von irdischen Sachen abhängig war. Das war eine Freude im Herrn. Diese Hoffnung, einmal bei ihm zu sein. Verstehen, dass der Herr mich nie allein lässt. All diese Verheißungen, die Gott uns gab, war für Paulus ständig vor Augen. Und so wurde auch Timotheus zu einem reifen Mann Gottes, der so wichtig war für den Dienst. Gefestigt aber, nochmal, er stand in einer Gefahr. Weil er wahrscheinlich ein sensibles Wesen hatte, stand er in Gefahr, durch gewisse Situationen seinen Dienst nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Und so lesen wir Vers 1 nochmal. Denn nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Er ruft ihm, Timotheus, sei stark. Und er nennt ihn geliebtes Kind. In 1. Timotheus 1, Vers 2 sagt er an Timotheus, mein echten Kind im Glauben. Also mein Sohn. Und ja, was will er ihm groß machen? Timotheus, warum bist du der, der du bist? Durch deine Eltern, also Mutter und Großmutter, hast du die Glaube erfahren. Du hast das Evangelium gehört, angenommen und du bist so ein Kind Gottes geworden. Den Dienst, wo du ausrichtest, wurde bestätigt. Was wurde bestätigt? Durch wen? Durch, das lesen wir zum Beispiel 2. Timotheus 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnade Gottes wieder aufzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Also du hast eine göttliche Bestätigung bekommen. Anders lesen wir, dass die Älteste, 1. Timotheus 4, Vers 14 oder 1. Timotheus 1, Vers 18, seine Berufung bestätigt haben. Also Timotheus, es wurde bestätigt, dass du in den Dienst berufen bist. Aber noch mehr, es wurde von Gott selbst bestätigt durch den Heiligen Geist. Du bist im Dienst berufen, weil Gott es so wollte. Und Gott, er nennt es Gnadegabe. Das kann man auf zweierlei verstehen. Auf der einen Seite, du bist ein Kind Gottes durch Gnade geworden. Und wiederum, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann solltest du dementsprechend es als ein Geschenk und Berufung Gottes sehen. Und dementsprechend auch ausleben. Also er macht ihm groß, was es heißt, berufen zu sein. In diesem so wichtigen Auftrag. Achtung, Geschwister, wir alle sind berufen. Auf unterschiedliche Art und Weise. Und Timotheus war berufen, auf den Fußstapfen Paulus zu gehen. Und er musste sehen, Timotheus, nicht du hast es gesucht. Oft berufen sich Menschen selber in den Dienst hinein. So, ich will Missionar werden. Moment. Du willst Missionar werden, das ist eine edle Berufung. Du willst Pastor werden, ist eine edle Berufung. Aber bist du berufen? Ist es von Gott bestätigt worden? Wie sehen die Ältesten deiner Gemeinde es? Wie ist dein Zeugnis von die dich kennen? Und so weiter. Es muss von Gott bestätigt werden, Geschwister. Es muss. Und bei Timotheus erinnert ihn, so war es auch bei dir. Und Timotheus, er war ein junger Mann. Wir lesen ja 2. Timotheus 2, Vers 22, wo es steht, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Und dann, das 1. Timotheus 4, Vers 12, und dann 2. Timotheus 2, Vers 20, so fliehe nun die jugendliche Liste, jage aber, und da kommt eine ganze Liste. Also er war jung, und dementsprechend stand er auch in eine Gefahr. Und da kommt Paulus und sagt, und da, genau darum, stell Prioritäten richtig. Du musst vor Augen deine Stellung in Christus zu haben. So lesen wir Vers 5 nochmal. Dabei halte, Vers Kapitel 1, in Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest. Sie war ungeheuchelt. Timotheus, du bist von Gott berufen. Du hast es bestätigt bekommen von Gott, von mir selbst, von Paulus und von den Ältesten. Erkenne deine Stellung und deine Berufung durch Christus. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Ja, okay, du bist berufen. Wie sollst du deinen Dienst ausrichten? Und da sagt er nochmal, du nun, mein Sohn, sei stark. Timotheus, er befindet sich, wo dieser Brief geschrieben wird, in Ephesus. Er befindet sich in Gefahr, von eigenen Geschwistern, Anfechtungen durch Geschwister, aber wiederum auch die, die außerhalb sind. Die erste Gemeinde leidet extrem. Das lesen wir zum Beispiel im Thessalonikerbrief. Sind das etliche sogar der Märtyrer dort gestorben. Da kamen falsche Lehrer hinein in der Gemeinde. Lehrer und Lehrer. Und dann, gegen all dem musste Timotheus sich stellen. Er musste Antworten bringen. Er musste fähig sein, geistig zu kämpfen. Das ist alles anders als einfach. Und dann wiederum vielleicht auch seelsorgerliche Anliegen. Und dann wiederum die in der Welt, die einen umbringen wollen. Das war, also Timotheus stand in Gefahr, einfach zu kapitulieren. Es sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin zu schwach. Und darum macht er ihm klar, du bist berufen, aber jetzt sei stark. Sei stark. Und interessant, Paulus, der Gnadeapostel, der Apostel der Gnade, benutzt sehr viel Imperative, Befehle. Und durch den ganzen Brief sehen wir Befehle, Befehle, Befehle. Ich lese einzelne Befehle. 1,13 lesen wir, halte. Vers 14, bewahre, sei stark, erdulde, bedenke, halte, fliehe, jage, wende dich ab, strebe, bezeuge, bringe, weise zurück, wende dich ab nochmal, bleibe dran. Und da sagt er, verkündige, überführe, tadle, ermahne. Und immer wieder, bleibe dran, tue, richte, beeile, grüße, hüte. Also ganz viel, Timotheus, erkenne, du musst dranbleiben. Bleib dran, kapituliere nicht. Ja, um was, Geschwister, was ist der Schwerpunkt der 2. Timotheusbrief? Wer weiß es? Was? Nochmal, vergiss nicht, es ist ein Abschiedsbrief. Paulus weiß, ich bin bald nicht mehr unter uns. Ich bin bald weg. Vers 6 und 7, für Kapitel 4, denn ich habe einen guten, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nah. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glaube bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Paulus weiß, es ist vorbei bald. Und darum, genau da, ist dieser Brief von so einer enormen Wichtigkeit. Und der Schwerpunkt dieses Briefes ist, Timotheus, dein Dienst und den Dienst am Wort Gottes. Verkündige das Wort. Verkündige das Wort. Dort führt er ihn hin. Warum das Wort so wichtig? Weil du das Wort wird die Gemeinde geschützt. Und wenn Timotheus aufgibt, dann wird auch da eine gewisse Lücke entstehen in Bezug auf das Wort. Deshalb sei stark, sei bereit zu leiden. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Er sagt nichts anderes. Wenn du Christus gehörst, wirst du Widrigkeit erfahren. Was sagt Jesus, Johannes, Kapitel 13? Er macht die Jünger klar, sie werdet euch hassen. Und sie werdet euch hassen, warum? Weil sie mich hassen. Sie werdet euch hassen, weil sie mich jetzt umbringen werden. Sie wollen euch nicht. Aber ihr seid mit mir. Also, ein Christ muss damit rechnen, erdulde die Widrigkeiten. Sei ein Streiter Jesu Christi. Da können wir natürlich Epheser 6 jetzt gehen. Und für das haben wir jetzt nicht die nötige Zeit, die ganze Waffenrüstung, wie sollten wir streiten und so weiter. Aber sei bereit zu leiden. Und warum? Auch wenn du leidest, solltest du eins wissen. Und dann kommt Paulus auf sich selbst, Vers 9. In dessen Dienst ich leide, erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Das Wort Gottes ist nicht gekettet. Nichts kann das Wort Gottes binden. Und wir müssen sehen, das Christentum ist immer größer und größer geworden. Nicht durch Schwert, sondern durch den Geist Gottes. Da, wo das Christentum zu Schwert gegriffen hat, ist es geistlich auch untergegangen. Da, wo das Schwert das Zentrum wurde, wurde der Gnadenlehre nicht mehr verkündet. Weil dann ist nicht mehr Gnade da. Und wir leben heute genauso im Gnadezeit. Wir müssen verstehen, lass uns ganz kurz öffnen, Hebräer Kapitel 4, da lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes hat Kraft. Oft denken wir nach menschlicher Weise. Wir denken, wie können wir unsere Mitmenschen erreichen? Und wir müssen verstehen, lass Gott wirken. Sein Wort muss verkündet werden. Heute auch in den Gemeinden wird immer weniger das Wort gepredigt. Und das ist ein Problem. Warum? Weil wenn das Wort nicht mehr im Zentrum ist, dann nimmst du dies, was Gott dir gegeben hat. Das Schwert des Geistes, Epheser 6. Nicht mehr wahr. Und wenn dies, was du glaubst, nicht mehr durch das Wort bestätigt wird und verteidigt wird, wie willst du dich überhaupt verteidigen? Wir Christen brauchen das Wort Gottes. Es soll reichlich unter uns wohnen. Und das, darum war es so wichtig, Timotheus, du bist genau für das berufen worden. Wahrscheinlich war er ein begnadigter Redner, Prediger, ja sogar Evangelist. Und Timotheus, pass auf. Und dann gibt er ihm drei Beispiele und er sagt, oder besser gesagt, drei Illustrationen gibt Paulus. Das erste ist Vers 4. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Paulus sagt ja anders, so fliehe nun die jugendliche Begierde. Die jugendliche Begierde, das kann von sexueller Natur sein, aber es kann auch was anderes sein. Es kann auch dies sein, meine eigenen Träume zu leben. Leider erlebt man das heute im Reich Gottes sehr stark. Junge Leute begabt. Junge Leute, die gut studieren können. Aber man erlebt eins nicht. Standhaftigkeit. Dran zu bleiben. Ja, ich habe jetzt diesen Dienst ein, zwei Jahre gemacht. Jetzt will ich was anderes. Moment! Bist du für was anderes berufen worden? Ist diese Lücke überhaupt geschlossen worden, wo du jetzt einfach da leer lässt und so weiter? Dran zu bleiben. Oft bekommt man vielleicht nicht die nötige Bestätigung. Wem interessiert es eigentlich, ja? Aber weil Mangel der Bestätigung, dann suche ich Bestätigung und gehe einen falschen Weg. Und dieses erste Beispiel, was will er damit sagen? Ein Soldat, also wer Kriegsdienst tut, der muss alles daran setzen. Er hat jemand, der ihm Befehle gibt, und diese Befehle muss er ohne Wenn und Aber ausführen. Ein Soldat kann nicht sagen, ich bin jetzt 50% Soldat und noch 50% bin ich da noch. Ja, was machen wir da? Verkäufer. Ja, weil der Verkäufer muss natürlich den Verkauf angehen. Er muss kaufen und verkaufen. Also ein Handelsmann. Aber der Soldat, der musste dranbleiben. Soldaten, wer von euch war im Militär? Ja, die, wo in der RS waren, die wissen doch, das geht ständig, ist man eigentlich nur mit dran, Soldat zu werden. Und wenn man Soldat ist, mindestens in der Schweizer Armee war es so, dann ist man viel herumgesetzt und nichts gemacht. Ja. Aber bis dorthin, zum Soldat werden, das war intensiv. Das war von 5 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts. Da warst du ständig dran, diese Ausbildung, Disziplin und Ordnung und dran zu bleiben, auch unter Stresssituationen richtig zu reagieren. Wie gehe ich mit dem Waffe um, wie gehe ich mit dem Panzerfaust, mit Handgranate und so weiter. All dies muss gelernt werden. Es war ständig dranbleiben. Und ein Soldat, der auch seine Ausbildung fertig hat, darum haben wir ja in der Schweiz ja der WK, wieder das Wiederholungskurs, ja, damit der Soldat, der ein Jahr lang nichts gemacht hat, wieder auf den neuesten Stand gebracht werden, dass er wieder lernt, mit seiner Waffe umzugehen. Er muss dranbleiben. Also, und im Römischen Reich war dieses Beispiel bekannt, und somit, Timotheus, so wie ein Soldat, so bist auch du. Setze die Prioritäten richtig. Du bist berufen in diesen einen Dienst hinein. Und diesen Dienst solltest du machen. Und geh nicht andere Träume nach. Nochmal, jugendliche Träume. Vielleicht willst du noch Studium. Das kann sehr gesegnet sein, aber du bist nicht dafür berufen. Vielleicht wollte er auch noch ein Haus bauen. Ja. Vielleicht wollte er noch eine schöne Pferdekutsche kaufen. Ja. Wie man heute sagt, ein schönes Auto. Aber all das, sagt er, Timotheus, nicht für das bist du berufen. Setz Prioritäten richtig. Deshalb, wie ein Soldat, so bist du auch. Das nächste Beispiel, wo er ihm gibt, wo auch sehr bekannt war in der Römischen Reich, Vers 5. Und wenn sich jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Es gibt geistliche Regeln für uns in unserem Wandel und genauso gibt es Regeln für einen Athlet im Wettkampf. Er muss nach den Regeln den Wettkampf durchführen, sonst ja, wird er disqualifiziert. Wenn jemand sich dopen lässt, er ist vielleicht der bessere Kämpfer, aber er wird disqualifiziert, weil er mit falschen Dingen sein Ziel erreicht. Wenn ein Athlet im 100 Meter Laufbahn meint, er will noch seinen Rucksack voller Bücher mitnehmen, weil er Bücher so gern hat, dann wird er sehr wohl irgendwann das Ziel angehen, aber als Letzte. Ja. Kämpfe nach den Regeln, so dass du gewinnst. Und genauso ist es geistlich. Das hat mit dem ersten Beispiel genau das Gleiche zu Prioritäten zu setzen. Und du hast geistliche Regeln bekommen. Du bist berufen in diesem einen Dienst und beschäftige dich nicht mit so vielen Nebensachen. Ich sage euch, Geschwister, wo ich das nochmal für mich durchgenommen habe, es war für mich auch ein Reden. Ich stellte mich selbst diese Frage, leidet dein Dienst, weil du vieles anderes auch noch machst? Ich musste mir diese Frage stellen und ich glaube, gewisse Sachen sollte ich sogar korrigieren. Ich war lange Zeit in der christlichen Schule tätig, bei uns in Dübendorf. Ich sah auch das als damals als meine Berufung. Aber ich musste sehen, du kannst nicht überall dabei sein. Du musst unbedingt Prioritäten richtig setzen. Weil dann kannst du nie diese Aufgabe, die Gott dir gibt, richtig ausführen. Überall dabei sein, wenn man die Stärke hat, aber man muss auch die Zeit haben. Und wie ist es im Kopf, Gedankenwelt, ja? Wenn ich da meine Gedanken drin haben müssen und da noch und dies noch und jenes. Lass uns ein anderes Beispiel sehen, wenn ich jetzt ein Haus bauen will, weil, ja, ich habe Familie, 4 Kinder, da wäre etwas Schönes, nicht? Ein schönes, niedliches Haus. Also, wenn ich ein Haus bauen will, oder übergebe ich es dem Architekt, mach was du willst, ich bestätige es nur und die Sache ist erledigt, oder ich mache selber vieles. Was wird dann geschehen? Dann werde ich ungefähr 2 bis 5 Jahre beschäftigt sein, ja. 2 Jahre, bis ich mal die Bewilligung habe, endlich alle Ressourcen, bla bla und so weiter, das kennt ihr vielleicht, ja. Und dann bin ich 3 Jahre dran. Und da ich sparsam sein will, dann werde ich noch vieles selber machen wollen und dann bin ich 10 Jahre dran. Was wird darunter leiden? Den eigentlichen Dienst. Und das ist genau dieser Punkt. Prioritäten richtig setzen. Viele Familien, Väter, die machen oft genau da einen großen Spagat. Weil genau dann, wenn man Kinder bekommt, macht man auch seine Karriere. Und das ist ein Problem. Weil die Karriere geht oft auf den Kosten von wem? Von der Erziehung der Kinder. Weil man keine Zeit hat. Das ist gar nicht so einfach. Und da wiederum Großeltern schließen die Großeltern eine so wichtige Lücke. Wir leben leider in einer Gesellschaft, wo dies nicht mehr so stark ist. Man gibt lieber die Kinder in eine Krippe, dass die Welt sie erzieht, als zu den Großeltern. Nicht nur die Eltern sind schuld, auch die Großeltern, die wollen die Kinder nicht mehr. Gut, nicht jeder hat die Kräfte. Das müssen wir auch sehen. Sehr individuell. Aber da sieht man, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. Aber was geht es da? Paulus sagt, wie im Wettkampf, so sollst du, Timotheus, nach den Regeln und zielorientiert sein. Nochmal, 100 Meter Lauf. Wenn du das Ziel nicht vor Auge hast und du meinst, du musst nochmal zurückschauen. Was wird geschehen, wenn ich zurückschaue? Alles hinweg. Ja? Und ich werde wieder als Letzter ankommen. Zielorientiert. Und das war die Gefahr. Welche Gefahr, Timotheus? Die Anfechtungen, die Probleme, dass sie den eigentlichen Fokus wegnehmen. Und so kommt jetzt der letzte Beispiel. Das ist das Beispiel der Ackermann. Der Ackermann, Vers 6. Der Ackermann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Was will er ihm damit sagen? Ist jemand ein Bauer unter uns? Hat jemand einen Garten, einen eigenen Garten? Ja. Das ist immer so etwas mit einem Garten. Wir haben letztes Jahr zum ersten Mal einen eigenen Gemüsegarten gehabt. Ja. Und irgendwann sagte, also meine Frau hat die Verantwortung übernommen und irgendwann sagte meine Frau, so, jetzt musst du auch mal gehen. Ich sage, warum? Ist der Unkraut ziemlich hoch? Und sie sagt, ja, okay, dann wusste ich, dann mache ich einen Tag lang am Jätten. Jatte, ja. Okay, das daran wusste ich ja. Aber es ist genau der Punkt, dran zu bleiben. Ein Bauer muss, wie lesen wir das so schön, Psalm 126, Vers 5 bis 6, die mit Tränen sehen, werden mit Freude ernten. Wer weinen hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freude zurück und bringt seine Gaben. Ein Freund von mir, der ist Großbauer in Kalifornien, der sagte mir, weißt du, ich liebe meinen Job, weil ich bin so abhängig von Gott. Wenn da kein Regen kommt, kommt gar nichts. Wenn da irgendeine falsche, ja, so eine kleine Insekte kommt und alles zerstört, ist alles vorbei. Ich bin ständig abhängig von Gott. So sieht er seine Aufgabe. Und das bringt ihn auf seine Knie. Und so ist doch der Bauer. Er sät, damals war es noch viel stärker als heute, und er war abhängig von Frühregen und Spätregen. Und vor allem was? Geduld. Geduld. Weil wenn du siehst, es geht teilweise bis 3 Wochen und dann kommen die ersten kleinen grünen Blätter und dann merkst du, oh, jetzt kommt es. Aber auch dann, du musst warten. Und Geschwister, ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine der größten Anfechtungen für die, die in der Gemeinde und die Mission dienen. Weil wir sind in einem Gesellschaft, wo alles sofort sein muss. Wenn ihr heute etwas bestellt, wann erwartet ihr es in eurem Postfach? Am besten gestern. Ja. Und ja, siehst doch mit den, ich sehe das bei mir zu Hause, mit dieser ganzen Zalando, weiß ich, was alles noch gibt. Ja. Und reden wir gar nicht darüber. Ja. Aber wie ist es da? Man erwartet, dass es innerhalb 3 Tage bei mir im Postfach ist. Es muss alles schnell und sofort gehen. Wir haben kein Geduld mehr. Wenn ich heute eine Mail schicke, erwarte ich am besten in 3 Stunden eine Antwort. Aber Geschwister, nicht bei mir. Ja. Es geht ein bisschen länger. Okay? Für mich ist das wie ein Post. Nein. Es geht länger. Oder WhatsApp. Ja, heute beim WhatsApp weiß man, er hat es bekommen. Ich sehe es. Du hast es bekommen. Wieso antworten? Ja, es gibt schon Ausrede. Ja. Ich kann euch ein paar geben. Aber meistens ist es tatsächlich, oder du bekommst so viel WhatsApp, dass es irgendwo ganz unten ist und du hast es vergessen. Gerade heute Morgen im Zug saß ich und sagte, oh, ich muss ihm ja noch eine Antwort geben, dass ich ihm nicht trauen kann. Er hat mich gefragt, ob ich ihm traue, jemand aus Deutschland. Aber ich kann nicht, weil ich weg bin. Und ich habe es vergessen. Weil es eben ganz, ganz unten schon war, weil dazwischen kamen noch irgendwie 50 andere Meldungen. Das ist natürlich auch eine Ausrede, aber die gilt trotzdem nicht. Aber das ist das Problem. Wir wollen sofort eine Antwort. So ist unsere Gesellschaft. Aber nochmal, im Reich Gottes heißt es was? Geduld. Und darum heißt es für uns auch als Älteste, die wir verkündigen sind, die wir in der Sonntagsschule sind, und Geschwister, wir alle, auch als Eltern und Großeltern, heißt was? Wir sehen. Wir setzen etwas hinein in den Herzen der Kleinen. Aber das Aufbringen, das Wachsen, für das braucht es Zeit und Geduld. Und in einer ständigen Abhängigkeit von Gott. Und das gilt auch für Gemeinde. Wir beten für ein eigenes Gemeindelokal. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Aber eins haben wir auch gelernt. Geduld. Alles hat seine Zeit. Wir beten für mehr Kinder. Alles hat seine Zeit. Mindestens 9 Monate. Ja, ja, wenn mal jemand schwanger wird. Aber auch dann übergeben wir es Gott. Lass ihm wirken. Und was gilt für uns? Das gilt für Timotheus. Timotheus, bleibe treu und habe das Ziel vor Augen. Deshalb diese 3 Beispiele, die Timotheus sehr, sehr gut kannte. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, wo er ihm sagt, ja, Timotheus, warum all das? Warum solltest du wie ein Soldat sein? Warum soll ein, wie ein, der auf dem Wettkampf sich befindet? Warum wie ein Bauer? Warum? Alles hat ein Ziel, das Reich Gottes. Und er sagt dir auf Vers 2, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertrauen treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das war der primäre Auftrag, der Paulus an Timotheus gab. Das Wort Gottes sollte andere weitergegeben werden. Ein Fehler, wo viele Pastoren machen. Sie geben es nicht weiter. Ich will Pastor bleiben bis mindestens 95. Ja, aber mit 95 werde ich nicht mehr so temperamentvoll da vorne sein und ich werde auch langsamer reden und das kommt nicht gut an, Geschwister. Ich glaube, man muss einfach rechtzeitig erkennen, es ist Zeit, den Stab weiterzugeben. Und da ging es um noch mehr. Erkennen, wo sind die Menschen in der Gemeinde, die die gewisse Qualität erfüllen, welche es für den Dienst braucht, und dementsprechend ihnen den Stab weiterzugeben. Ist es schwer, den Stab weiterzugeben? Ich glaube, für viele, die im Pensionsalter kommen, ist es gar nicht immer so einfach. Auf einmal, ja, braucht man mich nicht mehr. Es geht nicht nur um den Stab weiterzugeben, weil man einen vielleicht nicht mehr braucht, sondern es geht um was anderes. Du bildest neue Leute ein, die hoffentlich noch besser werden, als du es bist. Und das auch geistlich. Die dann den Dienst weiterführen. Und du kannst ja den Dienst weitermachen auf den, noch die nächste Generation. Der Dienst hört nie auf. Und trotzdem war es wichtig, andere auszubilden. Und vielleicht nochmal dieser Ruf an uns alle, den Dienst rechtzeitig abzugeben. Wenn ihr irgendwann merkt, du, der Nazi da vorne, nein, jetzt ist langsam Zeit abzugeben, dann seid ehrlich, ja. Und noch nicht in den nächsten 20 Jahren, ja, aber seid einfach ehrlich. Es ist wichtig, dass man es erkennt. Ja, und der Prediger, ich sage euch ganz offen, die lieben den Dienst. Das sollte eine Passion sein und darum ist es gar nicht immer so einfach. Aber nochmals, es geht nicht nur um abzugeben, sondern den Stab weiterzugeben. Neue Jugendleiter auszubilden, neue Sonntagsschullehrer auszubilden, die nächste Generation auszubilden, die dann fähig sind, auch andere dieses weiterzugeben. Wenn wir Kinder haben, geben wir ihnen das Wort Gottes weiter. Mit der Hoffnung, dass sie es auch mal weiter ihre eigenen Kinder geben. Oder mit der Hoffnung, dass sie vielleicht in der Gemeinde tätig werden. Sonntagsschule, Jugend. Wisst ihr, in der Sonntagsschule braucht man die besten Lehrer. Warum? Sie bilden die nächste Generation aus. Es ist nicht eine Nebensache. Wir handhaben es oft so, dass nicht bei uns, aber es wird oft so angehabt, dass man einfach, ah, du bist neu im Glauben, willst du Sonntagsschule machen? Wie bitte? Du prägst die nächste Generation unserer Kinder. Das ist als Verantwortung. Das ist keine Nebensache. Okay? Ja, der Elia, er schaut ganz konzentriert jetzt an. Ja, ich sehe das nicht, aber ich sehe es, ja. Okay. Deshalb, Timotheus, der Ziel vor Augen, das heißt christozentrisch. Im Dienst bewährt und geeignet zu sein. Es sollte solche Menschen sein, die fähig sein zu lernen und zu lehren. Das Zeugnis im Glauben weiterzugeben. All dies, Timotheus, solche Männer und Frauen brauchen wir im Reich Gottes. Und du, Timotheus, bist zu diesem Dienst berufen. Deshalb vernachlässige nicht die Berufung, der Gott dich berufen hat. Ich möchte nochmal diese drei Punkte wiederholen. Das erste macht er ihm klar, wer du bist in Christus. Er sagt ihm, du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Habe vor Augen, warum du der bist, der du bist. Durch Gottes Gnade und allein durch Gottes Gnade. Und weil er bei dir ist und dich berufen hast in den Dienst, wird er auch dementsprechend dir die nötige Kraft schenken in dein Dienst. Das gilt für uns alle. Aber jetzt Timotheus ganz explizit. Der zweite Punkt, erklärt ihm, welche Beruf, also seine Stelle, seinen Platz vor Christus und dann wiederum, wie sollte er es ausleben? Und dann diese drei Beispiele. Der erste, den Soldat. Der zweite, den Athlet. Und der dritte Punkt war dann der Ackermann. Und dann der dritte Punkt, wo wir durchgenommen haben, ist, warum all dies? All dies, weil es geht um diesen einen wichtigen Auftrag, die Gemeinde weiterzuführen. Und dementsprechend führe es so, dass eine nächste Generation aufwächst, die gottesfürchtig vor Gott wandelt. Und daher möchte ich nochmal uns alle rufen. Geschwister, in all die drei Punkte haben wir eine Mitaufgabe. In unterschiedlicher Art und Weise, aber der eine Punkt, glaube ich, ist das Wichtigste überhaupt. Das ist, füreinander da zu sein, als Gemeinde, als Geschwister im Herrn. Und vor allem im Gebet. Ist Gebet eine Nebensache? Ich habe euch gesagt, in der Gemeinde, all die Jugendlichen sind zurückgekehrt, weil Leute gebetet haben. Und wir sollten viel mehr füreinander beten. Ich weiß, viele von uns haben Kinder und Enkelkinder, die nicht gläubig sind. Und das ist ein großer Kampf, Anfechtung. Aber da ruft uns Gott, nicht selbst zu kämpfen, sondern zielorientiert zu kämpfen als Gemeinde. Und das heißt was? Es vor dem Herrn zu bringen. Und nicht aufhören, bis der Herr diese Anliegen auch erhört hat. Gib nicht auf. Es lohnt sich. Ein Bruder im Herrn hat mir gesagt, weißt du, ich möchte unbedingt eine Frau mal heiraten. Ich sage, ja, das ist verständlich. Gott hat dich so geschaffen. Gott sah, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Und er schuf Mann und Frau, um Ehe zu auch Ehe zu Ehre Gottes zu führen. Und dann fragte ich ihm eine wichtige Frage. Wie erreichst du dieses Ziel? Habe ich ihn gefragt, betest du darüber? So, ja, zwischendurch schon mal. Ich sage, wie bitte? Zwischendurch mal? Da hast du doch gar keine Anliegen. Nein, da hast du nicht eine Anliegen, eine Frau, die Gott für dich bestimmt hat, zu heiraten. Sondern, ja, du, Gott kann dir immer ein bisschen helfen, aber so nebenbei. Sag, wie bitte? Du betest täglich jetzt für diesen Auftrag, für diese deine Wille, der auch göttlich ist. Verstehen wir, was ich meine? Das heißt, zielorientiert zu sein in jeglicher Hinsicht, in allem. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und wenn möglich, stehen wir dazu auf. Ja, aber Vater, wir danken dir für diese Beispiele eines Paulus und Timotheus und diese ganze praktische Art, wie Paulus mit ihm gehandelt hat, Herr. Wir sehen auch diese hohe Berufung eines Timotheus, auch diesen Stab zu übernehmen und andere weiterzugeben. Diese frohe Botschaft zu verkündigen in aller Wahrheit und Klarheit. Aber in Timotheus sehen wir eine Gefahr, wo wir uns alle befinden. oberflächlich zu werden, den Weg, der geringste Widerstand zu suchen, einen bequemen Weg, unser Dienst durchzuführen. Oh Herr, ja, vergib uns, wo es so ist. Ermahne uns, wo es nötig ist. Dass wir es so ausführen, wie du es gemeint hast. Dass wir nicht kapitulieren. Dass wir nicht oberflächlich werden. Dass wir unseren Dienst so ausführen, dem Geist entsprechend, der in uns wohnt. Und so hilf uns. Die verschiedenen Aufgaben in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Familie, wo du uns gegeben hast, zielorientiert auszuführen. Nicht auf uns bedacht, sondern auf den Ziel, Herr. Den Ziel vor Augen. Und Herr, wir wissen, dein Wort sagt, wir sind Pilger auf dieser Erde. Wir sind auf der Durchreise. Und du hast ein primäres Ziel für uns, ein Leben zu deiner Ehre. Wir beten, dass dies nicht reine Theorie bleibt, Herr, sondern dass dies Realität wird in unserem Leben. Ja, aber Vater, wir danken für deine Gnade, wo du uns offenbart hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Herr, dass wir deinen Geist in uns haben, dass wir versiegelt sind und eine wunderbare Hoffnung haben. Und solange es noch Tag ist, wollen wir diese Hoffnung an eine verlorene Welt proklamieren. Und Herr, in dieser Gelegenheit bringen wir nochmal auch unsere Liebe vor dir. Du siehst uns, du kennst jeden Einzelnen von uns und die aus unseren Kreisen, die dich noch nicht kennen, ob es Enkelkinder sind, Kinder sind. Herr, danke, dass du Gebete erhörst. Und danke, dass heute Gnadezeit ist. Und so beten wir, Herr, und flehen vor dir. Bringe unsere Kinder und Enkelkinder zurück zu dir, die dich noch nicht kennen. Herr, bringe sie zurück zu dir, dass sie erkennen, wie groß deine Gnade ist. Und wie wunderbar es ist, Kinder Gottes zu werden. Wie wunderbar es ist, mit Zuversicht in diese Erde zu wandeln. Mit einem Ziel vor Augen und vor allem mit dieser einen Gewissen. Wissen, Herr, dass alles ist uns vergeben. Und wir sind nicht mehr schuldig vor dir, weil du dort am Kreuz von Golgatha, Jesus, alles für uns vollbracht hast. Dafür danken wir dir. Aber so beten wir auch für uns als Gemeinde, Herr, dass wir auch als Gemeinde zielorientiert sind. Wir beten für die, die in den verschiedenen Leitungsaufgaben sind, dass du ihnen auch da immer ein Ziel vor Augen zeigst, auch für die Älteste unserer Gemeinde. Ja, Herr, du weißt, was wir wünschen und wollen, aber wir wollen es durch deinen Geist auch ausführen. Dir sei Lob, Preis und Dank für deine Liebe. Amen. Ja, wir nehmen unsere Plätze wieder ein und wir singen noch zum Schluss Lied 285 und wir singen da alle drei Strophen. 285, Jesus, wir sehen auf dich.
Jesus, wir hören auf dich. Menschen, sie werden die Seele.
Ja, wir stehen auf und kommen noch unter Gottes Segen und ich bete den Segen aus 1. Thessaloniker Kapitel 5. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Herr, wir warten auf dich. Amen.